Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den und hallo, Sie hören unsere aktuelle Sendung von Freitag. Heute geht es bei uns um einen Lagebericht des tschechischen Inlandsnachrichtendienstes. Der hat nämlich eine Einschätzung zur Frage abgegeben, wie die anstehenden Parlamentswahlen in Tschechien durch Russland beeinflusst werden könnten. Wir beschäftigen uns außerdem mit einem besonderen archäologischen Fund. In Turnov wurden nämlich Spuren von Neandertalern gefunden. Im Sprachkurs geht es einmal mehr um das Wort schwer und Phrasen, die damit zusammenhängen. Und in unserer Rubrik hören Sie heute ein Interview mit dem tschechischen Star-Bariton Adam Plachetka. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich führe Sie heute durch unser Programm. Zunächst kommen wie immer die aktuellen Meldungen, heute von und mit Daniela Honigmann. Die Nachrichten.
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag die umstrittene Novelle zur Anhebung der Politikergehälter verabschiedet. Demnach bekommen die Spitzenpolitiker hierzulande in diesem Jahr 7% mehr Geld. In den nächsten Jahren soll der Anstieg nicht mehr als jeweils 5% betragen, so der Gesetzestext, der jetzt dem Senat vorgelegt wird. Die Abstimmung in der unteren Parlamentskammer war Ende letzten Jahres von der Opposition noch verzögert worden. Die beiden Parteien ANO sowie Freiheit und direkte Demokratie konnten sich nun aber nicht durchsetzen mit ihrem Vorschlag, die Politikergehälter bis 2029 einzufrieren. Die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen in Tschechien rücken in den Fokus von Desinformationsplattformen und Fake-News-Gruppen in den sozialen Netzwerken. Darüber informierte der Chef des tschechischen Inlandsgeheimdienstes BIS, Michal Koudelka, bei einem Seminar zum Thema ausländische Einmischung in den Wahlprozess, das am Donnerstag im Abgeordnetenhaus stattfand. Eine einheimische Desinformationsszene hat sich Koudelka zufolge in Tschechien seit der Corona-Pandemie gebildet. Obwohl die Zahl der Follower relativ begrenzt sei, erreiche man mit neuen Technologien, wie vor allem der künstlichen Intelligenz, ein immer breiteres Publikum, so die Analyse des BIS-Chefs. Mehr zu Koudelkas Bericht hören Sie in unserem heutigen Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Bei der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten wird Tschechien am Montag in Washington von seinem dortigen Botschafter Miloslav Stašek sowie dem Regierungsberater für innere Sicherheit Tomáš Poja vertreten sein. Darüber informierte das Prager Außenministerium am Freitag die Presseagentur ČTK. Ebenfalls teilnehmen werden einige Europaabgeordnete der tschechischen Oppositionspartei ANO sowie führende Vertreter der außerparlamentarischen Gruppierungen PSIS-SAHA und der Autofahrerpartei. Die Amtseinführung wird in Tschechien von allen großen TV-Sendern, öffentlich-rechtlichen sowie privaten, live übertragen. Die Beilegung des Streits zwischen dem südkoreanischen Unternehmen KHNP und dem US-amerikanischen Westinghouse ist nach Ansicht von Premier Petr Fiala eine gute Nachricht für Tschechien. Wie Fiala am Freitag auf X schreibt, fördere die Zusammenarbeit beider Firmen auch den geplanten Ausbau des AKW Dukovany. Für die Errichtung der beiden neuen Reaktoren in dem südmährischen Kernkraftwerk hat die tschechische Regierung im vergangenen Jahr KHNP ausgewählt. Das Unternehmen lag bisher in einem jahrelangen Urheberrechtsstreit mit Westinghouse, das ebenfalls zu den Bewerbern gehört hatte. Die US-Firma stellte den Südkoreanern in Abrede, die Technologie nutzen zu dürfen, die KHNP unter anderem in der Dukovany-Ausschreibung angeboten hatte. Am Freitag vermeldeten beide Seiten nun, dass man sich auf eine Beilegung der Differenzen geeinigt habe. Der tschechische Rennfahrer Martin Matzík hat bei der diesjährigen Rallye Dakar seinen Titel von 2024 verteidigt. Der heute 35-Jährige war insgesamt das 13. Mal bei dem Wettbewerb dabei und lag bei seinem zweiten Sieg 2 Stunden und 21 Minuten vor Mitchell van der Brinka aus den Niederlanden. Nur 5 Minuten mehr verbuchte der Tscheche Aleš Lopreis, der damit den 3. Platz holte. Matzík hatte sich bereits in der 2. Etappe an die Spitze gesetzt und wurde seitdem nicht mehr eingeholt. Und zum Schluss noch die Wettervorhersage. Am Samstag herrschen in Tschechien zunächst Hochnebel oder Nebel mit zum Teil überfrierender Nässe. Die Sonne zeigt sich zu Tagesbeginn nur in den Gebirgsregionen und ganz im Osten. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung aber auch im Rest des Landes auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 0 bis 4 Grad Celsius, bei länger anhaltendem Sonnenschein auch 7 Grad Celsius.
Vielen Dank, Daniela, für die aktuellen Nachrichten. Die tschechischen Abgeordneten haben sich am Donnerstag über die Gefahren ausländischer Einflussnahme auf die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen hierzulande informiert. Hintergrund sind unter anderem die Beispiele aus Rumänien und Moldawien, aber auch die Erfahrungen im Vorfeld des Urnengangs in Europa im Juni vergangenen Jahres. Till Janzer weiß mehr.
In Tschechien wird im Herbst ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Der Inlandsnachrichtendienst BIS geht davon aus, dass insbesondere Russland versuchen wird, den Wahlkampf zu beeinflussen. Bei einem Seminar im Abgeordnetenhaus zu diesem Thema verwies BIS-Chef Michal Kodelka unter anderem auf die jüngsten Beispiele aus anderen Ländern Europas.
So wie Rumänien und Moldawien gehört zweifellos auch die Tschechische Republik zu jenen Staaten, auf die vorrangig die subversiven Desinformations- und Cyberoperationen zielen, die von Organen der russischen Staatsmacht geführt oder genehmigt werden.
Zugleich betonte Kodelka, in Tschechien seien nicht sonderlich viele Menschen schon so weit abgedriftet, dass sie ausschließlich Desinformationsinhalte konsumieren würden. Dennoch warnt er.
Die neuen Technologien, allen voran die künstliche Intelligenz, haben vor allem in der Zeit vor den Wahlen das Potenzial, einige Narrative auch unter einem größeren Publikum zu verbreiten.
Als Beispiele für Beeinflussungen in weiteren Ländern zählte der BIS-Chef unter anderem die US-Präsidentschaftswahl 2016 auf, das Referendum über eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien im Jahr 2017 sowie aus jüngster Zeit die Präsidentschaftswahlen in Moldawien und in Rumänien. Aber auch in Tschechien selbst registrierte der Inlandsnachrichtendienst bereits früher Versuche von Einflussnahmen aus dem Ausland und machte diese publik. Das erste Beispiel stammt von der letzten Präsidentschaftswahl.
Im Januar 2023 wurde im Rahmen des Wahlkampfs ein Deepfake-Video des damaligen Kandidaten Petr Pavel veröffentlicht, in dem dieser über eine Einmischung Tschechiens in den russischen Krieg gegen die Ukraine sprach. Diese Aussage musste Pavel anschließend selbst dementieren. Das Video wurde nachweislich von einer Person aus Russland verbreitet.
Das zweite Beispiel betrifft das in Prag ansässige Internetportal Voice of Europe.
Tatsächliches Ziel der Plattform war es, russische Propaganda zu verbreiten und Finanzen zu verteilen, um die Wahlen zum Europaparlament im Juni vergangenen Jahres zu beeinflussen.
Der Fall ging auch in Deutschland durch die Presse, weil der tschechischstämmige AfD-Europawahlkandidat Petr Bistron darin verstrickt war. Wie Kodelka weiter ausführte, wurden die Finanziers und Betreiber der Internetplattform anschließend nicht nur auf die tschechische, sondern auch auf die europäische Sanktionsliste gesetzt. Drastischer in den Folgen war die Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl in Rumänien. Anfang Dezember annullierte der oberste Gerichtshof des Landes sogar den Urnengang, er muss wiederholt werden. Denn den Erkenntnissen der Richter nach wurde der rechtsextreme und prorussische Präsidentschaftskandidat Kalin Georgescu über das Videoportal TikTok gesetzeswidrig massiv gefördert. Laut Michal Kodelka ist diese Art der Einflussnahme jedoch nicht so einfach auf die tschechischen Abgeordnetenhauswahlen übertragbar. Das verhindere vor allem das andere Wahlsystem, denn über die untere Parlamentskammer wird in einer Verhältniswahl und nicht in einer Mehrheitswahl abgestimmt. Dennoch denkt der Chef des Inlandsnachrichtendienstes, dass sich Lehren aus dem rumänischen Fall ziehen ließen.
Der staatliche Akteur oder die staatlichen Akteure, die versucht haben, die Wahl in Rumänien zu beeinflussen, können nämlich zufrieden sein. Zwar ist es ihnen nicht gelungen, ihren Wunschkandidaten zu einem Sieg zu bringen, aber sie haben die rumänische Gesellschaft verunsichert und beunruhigt. Auch das können solche Kräfte letztlich ausnutzen. Darüber sollten wir uns alle im Klaren sein und alles dafür unternehmen, dass wir hier nicht in eine solche Lage geraten.
Konkrete Maßnahmen lägen jedoch ausschließlich in der Kompetenz der Politik, fügte Koudelka an. Aus Sicht des BIS empfahl er, innerhalb der EU darauf zu pochen, dass die Regeln für Online-Plattformen auch eingehalten werden.
Die Betreiber sollten zu größerer Transparenz gedrängt werden, damit die Verbreitung von Fake News über diese Plattformen einfacher und schneller erkannt werden kann. Vom Blick auf die Parlamentswahlen in der Zukunft schauen wir nun in die Vergangenheit, ziemlich weit in die Vergangenheit sogar. Denn in Turnov im Norden Tschechiens haben Archäologen einzigartige Beweise für die Besiedlung durch Neandertaler gefunden. Bei Bauarbeiten stießen sie auf Hinweise einer Siedlung, die auf 126.000 bis 115.000 Jahre vor Christus datiert wird. Marketa Kachlikova weiß mehr.
Die Neandertaler lebten viele Jahrtausende lang in Europa, das Gebiet des heutigen Tschechiens eingeschlossen. Direkte Beweise, das heißt Skelettreste von Neandertalern selbst, sind hierzulande jedoch sehr selten. Allerdings gibt es viele indirekte, aber hinreichend aussagekräftige Beweise in Form von Steinwerkzeugen oder Resten von Behausungen. Über eine neue Entdeckung dieser Art haben jüngst Archäologen des Museums des Böhmischen Paradieses in Turnov berichtet. Bei Untersuchungsarbeiten während des Baus eines Rettungszentrums im Turnauer Ortsteil Vesecko seien im Herbst letzten Jahres rund 40 Gegenstände freigelegt worden, die auf eine Neandertaler-Siedlung hindeuteten, hieß es. Roman Sirovatka vom Museum nennt weitere Einzelheiten.
Es handelt sich um Feuerstellen, das heißt Gruben, die mit Holzkohle und verbrannter Erde gefüllt sind. Weitere Teile der Fundstelle können als Überreste oberirdischer Strukturen interpretiert werden. Dort wurden auch Steinwerkzeuge gefunden. Wir haben Bodenproben entnommen und einer naturwissenschaftlichen Analyse unterzogen. Anhand dieser lässt sich die Umgebung des Fundortes rekonstruieren.
Nach Angaben von Sirovatka handelt es sich bei der Fundstelle vermutlich um eine von Neandertalern genutzte Jäger- und Sammelstation. Die Datierung wäre durch die Entdeckung von Werkzeugen, wie zum Beispiel einem Jaspisschaber, gestützt.
Die Fundstelle lag unter einer Lösschicht, die sich während der letzten Eiszeit gebildet hat. Deshalb sind wir uns fast sicher, dass der Fund aus dem Mittelpaläolithikum stammt. Spätestens vor 110.000 Jahren muss die Siedlung dort gewesen sein.
Dem Archäologen zufolge ist der Fund nicht nur im böhmischen Paradies einzigartig, also der Felsenlandschaft in der Region von Turnov, sondern sogar im Kontext von ganz Mitteleuropa. Alle bisher bekannten Fundstellen aus dem Mittelpaläolithikum habe es in Höhlen gegeben. Doch in diesem Fall handle es sich um eine offene Landschaft, betont Sirovatka. Die Funde verraten nur wenige Details über ihre Besitzer. Trotzdem können sich Archäologen anhand des vorhandenen Wissens ein Bild davon machen, wie diese Neandertaler gelebt haben.
Sie waren Jäger und Sammler, genauso wie der spätere moderne Mensch, Homo sapiens. Was haben sie dort gemacht? Sie hatten dort eine Siedlung und zogen in der Umgebung umher. Sie jagten Tiere und sammelten Beeren und Kräuter. Wir wissen nicht, ob es sich um eine dauerhafte oder vorübergehende Siedlung handelte. Ich denke, dass es zu jener Zeit einen Urwald dort gab, der während der Eiszeit verschwunden ist.
Die Fundstücke und Sedimente werden nun Tests und Radiokarbondatierungen unterzogen, um ihr genaues Alter zu bestimmen. Die Proben werden an spezialisierte Labors in Amerika und in Polen geschickt, und bis Ende 2025 sollen die Details vorliegen.
Von den Neandertalern kommen wir nun zu unserem Sprachkurs. Darin bleiben wir auch in der heutigen Ausgabe beim Adjektiv schwer. Denn es gibt so einige feste Begriffe, die damit in Verbindung stehen. Und mehr zu denen erfahren Sie nun von Marketa Kachlikova und Libor Kukal.
Schwerindustrie, Schwerathletik, Schwergewicht. Sicher fallen Ihnen noch weitere Komposita mit dem Wort schwer ein. Als Schwerindustrie,
Těžký průmysl,
werden der Berg- und Tagebau, die Stahlindustrie sowie die Schwerchemie bezeichnet. Ein Gegenbegriff dazu ist die Leichtindustrie,
Lehký průmysl,
bzw. Konsumgüterindustrie,
Spotřební průmysl,
die Schwerathletik,
Těžká atletika,
fast Sportarten zusammen, in denen Muskelkraft oder Kraftausdauer im Vordergrund stehen. Hierzu gehören unter anderem Gewichtheben und Bodybuilding. Manchmal werden auch Kampfsportarten wie Ringen und Boxen hinzugerechnet. Und aus diesen Disziplinen kommt der Begriff Schwergewicht.
Těžká váha.
Also eine Kategorie, zu der die Kämpfer mit hohem Körpergewicht gehören. Die Schwerkraft heißt im Tschechischen
Tíha
bzw.
Gravitace.
Damit wird die Kraft bezeichnet, die sich in der gegenseitigen Anziehung von Massen äußert. Der Schwerpunkt ist wiederum
Těžiště.
Der Begriff kommt in der Physik vor, aber auch in übertragener Bedeutung, wie etwa der Schwerpunkt einer Forschung.
Těžiště výzkumu.
Aus der Musik kommt wiederum der Begriff
Těžká doba.
Wörtlich übersetzt die schwere Zählzeit, das heißt der Grundschlag im Takt, der akzentuiert wird. Musik zu hören ist für jemanden schwierig, der schwerhörig ist.
Nedoslýchavý.
Ist man melancholisch bzw. in gedrückter oder trauriger Stimmung, heißt das schwermütig.
Trudnomyslný.
Wenn jemandem etwas große Sorgen bereitet, macht es einem im Tschechischen einen schweren Kopf.
Děláme to těžkou hlavu.
Über schwere Beine,
těžké nohy,
klagen Menschen, die Probleme mit den Venen haben. Und wenn man höchst ungern und mit Bedauern etwas tut, macht man das schweren Herzens.
S těžkým srdcem.
Und schweren Herzens verabschieden wir uns auch für heute. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Von unserem Sprachkurs kommen wir nun zum letzten heutigen Beitrag. Adam Plachetka ist derzeit im Ausland der meistgefragte tschechische Opernsänger. Der Bariton tritt am Sonntag in der Wiener Staatsoper auf und am 24. Januar hat er ein großes Konzert in der Prager O2 Arena. Martina Schneiberger war am Donnerstag mit Adam Plachetka während seiner kurzen Visite in Prag gesprochen. Das Interview hören Sie im folgenden Kultursalon.
Herr Plachetka, Sie haben bald ein großes Geburtstagskonzert in der O2 Arena, aber da feiern Sie wahrscheinlich nicht nur Ihren bevorstehenden erst 40. Geburtstag, sondern auch 20 Jahre auf der Bühne, denn vor 20 Jahren trat es zum ersten Mal im Nationaltheater in Prag auf, oder?
Na, da haben Sie endlich recht. Ich habe es nicht mehr so dran gedacht, aber so ist es. Und ja, das könnte man auch feiern. Es ist Wahnsinn, wie neu ich mich immer noch fühle, aber trotzdem weiß, dass ich lange schon dabei bin. Und ich hoffe, dass ich noch lange dabei bleibe. Aber mit dem Konzert wollten wir vor allem den 40. Geburtstag feiern, auch wenn ich den erst im Mai habe. Aber das wurde so halt eingerichtet.
Im Mai haben Sie sowieso keine Zeit in Prag.
Im Mai hatten wir leider keine Zeit zu feiern, also deshalb haben wir Jänner gewählt.
Wann haben Sie gewusst, dass sich Ihr Berufsweg auf die Oper konzentrieren wird?
Am Anfang vom Konservatorium, als ich die Aufnahmeprüfungen gemacht habe, wollte ich eigentlich zuerst nur klassisch studieren und dann Musicals machen. Aber gleich so im September, Oktober war mir klar, dass mir eigentlich die Klassik näher ist und dass ich das vorziehen will.
Sie sangen schon mit 25 Jahren in der Wiener Staatsoper, glaube ich, und ein Jahr vorher in der Bayerischen Staatsoper.
Ja.
Das war ein großer Erfolg.
Ich hatte Glück, ich habe gleich am Anfang eine Inszenierung mit Karl Ernst und Uschi Herrmann in Prag gemacht. Und sie haben damals die Eva Maria Wiese aus Salzburg zur Premiere eingeladen, die ich nicht gesungen habe, aber ich hatte eine Chance für sie zu vorsingen. Und sie hat mich dann zu einem anderen Vorsingen nach Salzburg eingeladen und sie haben mir gleich in dem Sommer kleinere Rolle angeboten. Und seit der Zeit war ich eigentlich 5 oder 6 Jahre immer im Sommer in Salzburg. Und durch Salzburg habe ich dann auch die Agentur gefunden, mit der ich lange gearbeitet habe. Und aus Salzburg ging es irgendwie weiterhin in die Welt.
Das heißt nach New York, Wien haben wir schon genannt, Mailand und viele andere Opernhäuser und auch berühmte Konzertsäle.
Ich war am Anfang oder sehr lange fast 100% in Oper tätig und viel weniger Konzerte. Aber mittlerweile vorziehe ich eigentlich nicht nur Konzerte zu machen, aber mehr Konzerte zu machen, weil ich finde, es ist einfacher zum Planen und mit der Familie ist es schön, wenn man nicht so lange weg sein muss.
Sie haben viele Rollen schon gesungen. Gibt es eine Traumrolle, die Sie noch nicht gesungen haben, die Ihnen noch nicht angeboten wurde in keinem dieser Opernhäuser?
Ich habe immer lange gesagt, dass ich keine habe, weil ich die Traumpartien schon singe. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich gerne den Sax mal singen möchte. Also Meistersinger wäre schön.
Und eine andere Wagner-Oper vielleicht?
Vielleicht kommen mehrere. Ich mache nächste Spielzeit zum ersten Mal den Rheingold Wotan, nur den ersten. Und das wird ein Schritt, der zeigen wird, wie gut die Idee war und ob ich mehr in das Repertoire einsteigen soll.
Was für eine Produktion wird das sein?
Es ist hier in Prag und es wird von Robert Jindra dirigiert.
Sie haben in verschiedenen Opernhäusern der Welt gesungen. Kann man das Publikum vergleichen? Das Ausländische, ich meine die Italiener, die Amerikaner mit dem Tschechischen?
Teilweise ja, aber ich mag's nicht gern und ich denke, ich sage immer gerne, dass es ein größerer Unterschied zwischen Montag und Samstag ist, als zwischen Prag und Wien.
Wie wichtig ist ein guter Musikpädagoge, ein Gesangpädagoge für einen Opernsänger?
Ja, das ist absolut essentiell und das ist immer das größte Problem, den Richtigen zu finden. Es muss nicht mal ein guter sein, es muss der Richtige für alle sein, weil niemand versteht sich mit allen und weil wir nur eigentlich mit Gefühlen arbeiten, ist es wirklich gar nicht leicht, die richtige Führung zu, Leitung zu finden.
Sie machen ab und zu auch einen Sprung zu einem anderen Musikgenre. Zum Beispiel mit Andrzej Havelka haben Sie die Lieder von Werich Voskovec und Ježek gesungen. Und nicht nur das. Macht das Ihnen Spaß, so wieder was anderes zu machen?
Ja, ich sage immer, dass das mein Hobby ist. Das ist eigentlich in Klassik arbeite und das gönne ich mir immer ab und zu zur Abwechslung halt.
Und was hören Sie zum Beispiel im Auto?
Alles Mögliche. Ich erinnere mich immer ab und zu an Sachen, die ich als Kind kannte und die ich angehört habe. Und was mich freut, ist, dass es die Kinder auch kennen, Sachen wie Ivan Mladek oder Voskovec werde ich auch kennen, Befreites Theater. Genauso, wenn wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir es ein paar Mal im Auto gehört und seitdem kennen sie die Lieder und sie wollen sie hören. Also ich denke, das ist schön, dass ich meine Kindheit auch weitergeben kann.
Wer wird bei dem großen Konzert in der O2 Arena alles? Sie müssen nicht alles verraten, sonst.
Ja, es ist so, wir haben meine Frau Katarzyna Kniežíková, den Stefan Margita und Wojciech Dybk angesagt. Und dann haben wir noch ein paar Überraschungen, aber das werden wir erst an dem Abend des Konzerts verraten.
Derzeit singen Sie in der Wiener Staatsoper, haben noch 2 Vorstellungen, nicht? Aber es erwartet Sie dann nach diesem großen Konzert wieder eine ganze Zeit im Ausland. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Im Mai ist die Metropolitan.
Ja, ich habe im Februar fast frei, weil ich nach der Arena ein bisschen ausrasten wollte. Und dann habe ich ein Konzert in London und zwei Inszenierungen von Figaros Hochzeit. Zuerst als Figaro in Florida, Palm Beach, und dann in New York als der Graf. Dann wieder im Juni Konzerte und Sachen, meistens in Tschechien. Maler 8 machen wir beim Prager Frühling, und dann denke ich ein paar Vorstellungen von Smetanas Geheimnis in Prag und ein paar Recitals. Und im Sommer zuerst Znaim, das Festival, wieder mit Giulio Cesare von Händel, und dann sind wir mit meiner Frau, die Katja Kabanova in Glyndebourne wiederholt, wollen wir so lange wir können mit ihr in Glyndebourne in England zu sein.
Konzert von Adam Plachetka findet am 24. Januar in der Prager O2 Arena statt. Der Beginn ist um 20 Uhr und es gibt noch Restkarten. Mit dem Interview mit Adam Plachetka ist unsere heutige Sendung zu Ende gegangen. Mein Name ist Ferdinand Hauser und mir bleibt nun noch, Ihnen einen guten Start ins Wochenende zu wünschen. Morgen geht es bei uns unter anderem um die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Im Rahmen des Jahres 2025 gibt es in Chemnitz nämlich auch zahlreiche deutsch-tschechische Veranstaltungen. Welche das sind, das erfahren Sie morgen. Schalten Sie also wieder ein.